Guten Morgen miteinander. Ich werde auf Friesdeutsch reden, weil wir Gäste von Deutschland unter uns haben. Markus hat das Thema schon bekannt gegeben. Das lautet für heute Morgen: Wow, das ist uns alles in Jesus Christus geschenkt. Es geht also darum, was Gott uns geschenkt hat und immer wieder in unser Leben hineingibt und an uns deutlich machen will. Der Mensch sucht ja nach einer Identität. Er will jemand sein. Das ist auch ganz natürlich und richtig. Wir brauchen ein gesundes Bewusstsein. Wenn jemand überhaupt kein Selbstbewusstsein hat, überhaupt nicht weiß, wie es um ihn steht, dann braucht er Hilfe. Darum können wir uns vielleicht fragen, als was fühlst du dich? Als was siehst du dich? Wie ist dein Bewusstsein als Christ? Wie stellst du dich als Christ dar? Oder wenn du irgend in einem Buch oder Vortrag von einem großen Glaubensriesen hörst, musst du dann sagen, ja, das ist nichts für mich. Ich komme da überhaupt nicht mit. Die Korinther waren auch hin und her gerissen. Sie verglichen sich mit den Menschen in der allgemeinen Umwelt. Sie hatten viele Minderwertigkeitsgefühle. In 1. Korinther 1 steht, dass die Gemeinde nicht aus vielen Persönlichkeiten besteht, sagt Paulus. Die wurden bei ihm nicht gefunden. Und somit verglichen sie sich. Aber als geistlicher Vater zeigt ihnen Paulus dann auf, was sie in Jesus sind. Aus ihm seid ihr aber in Jesus Christus, der uns geworden oder gemacht ist zur Weisheit von Gott, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, oder man kann auch übersetzen Heiligkeit, und zur Erlösung. Gott macht durch Jesus uns zu geistlichen Persönlichkeiten. Er schenkt uns eine ganze neue Identität. Wir müssen nicht einen Hindernislauf und einen Wettkampf abmurksen und erarbeiten. Und so wollen wir mal die verschiedenen Faktoren in unserem geistigen Leben, in unserer Persönlichkeit wirklich anschauen. Er schenkt uns göttliche Weisheit. Wir haben die Verheißung im Jakobusbrief, Jakobus 1,5, wenn aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bittet er Gott, der jedermann gibt und niemand schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Jakobus kennt unsere alltägliche Erfahrung, wir brauchen Weisheit. Und das fordert er uns auf, kommt zu Gott, bittet ihn, und er wird es euch geben. Intellekt und natürliches Wissen, das wir alle haben, ist etwas anderes als die von Gott geschenkte Weisheit. Ein Intellekt, ein gewisses Wissen, das hat jedermann. Ist auch ganz unterschiedlich zugeteilt. Aber es kann mit Ausbildung, mit Weiterbildung erweitert werden. Und unsere Welt hat große Denker hervorgebracht. Wir haben Philosophen, wir haben große Wissenschaftler und auch Theologen. Da ist Wissen, da ist Intellekt dahinter. Aber wie schon gesagt, die Gemeinde war dort in Korinth in einer sehr unmoralischen Hafenstadt. Und sie hatten nicht viele Persönlichkeiten. In Vers 26 sagt Paulus, nicht viel Weise dieser Welt, nicht viele Hochwohlgeborene und nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was Gott der Welt, was zu Schanden ist, das hat Gott der Welt. Er begründet darum, warum so große Persönlichkeiten oft nicht an Christus interessiert sind. Er sagt in Vers 18, denn das Wort vom Kreuz, die Botschaft vom Kreuz, ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber ist es eine Kraft Gottes denen, die selig werden. Ganz ähnlich schreibt er es auch den Römern. Es gibt doch Situationen bei uns in der Familie, im Geschäft, in der Gemeinde, wo wir immer an dem Punkt stehen, wo wir sagen müssen, wir brauchen Geweisheit. Da sagen wir etwa, da sind wir mit diesem Latein am Ende. Oder da ist guter Rat teuer. Zu Hause, wenn die Kinder rebellieren, was macht man? Im Geschäft, wenn der Chef einen mobbt. In der Gemeinde, wenn die Ansichten und Überzeugungen aufeinander prallen und oft so gegensätzlich sind. Da braucht es von Gott geschenkte Weisheit. Da kann man nicht mehr mit Wissen weiterkommen. Da kommt man mit leeren Händen zu Gott und sagt, Herr, in diese Situation hinein brauche ich jetzt deine Weisheit. Schenk sie mir, erfülle mich damit. Und dann dürfen wir sie erhalten, gemäß Jakobus, wie er es verheißen hat. Wir brauchen nicht in erster Linie Intellekt, weil Paulus auch sagt, die Wissen bläst auf, aber die Liebe, die bessert. Die bessert. Und so denke ich, können wir immer wieder zu Gott kommen. Und ihm ehrlich darlegen und sagen, ich brauche deine Weisheit. Und das ist eine Weisheit, die schon Jesaja im Kapitel 11, Vers 2 sagt, auf welchen wir ruhen, das ist auf den Kindern Gottes, der Geist des Herrn. Es ist ein Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist der Rates und der Stärke. Somit wissen wir, wenn wir den Heiligen Geist durch die Wiedergeburt in unserem Leben haben, dann ist Weisheit Gottes da. Ist der Geist der Weisheit und der Geist des Verstandes da. Ein zweites sehen wir in der Identität in Christus. Wir haben die Gerechtigkeit in ihm. Und da möchte ich das Wort von Paulus in Römer 4 darstellen. Christus ist das Gesetzesende, wer an den glaubt, der ist gerecht. Das ist so ein gewaltiger Vers, eine so deutliche Aussage. Mit einem Wisch wischt sie alle eigene Selbstgerechtigkeit vom Tisch und sagt, alle Bemühungen können wir weggeben. Christus ist das Gesetzesende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Der Mensch hat ja religiöse Gefühle. Und mit diesen religiösen Gefühlen versucht er immer wieder mit guten Werken Gott zufriedenzustellen. Aber er kann das Ziel nie erreichen. Er kommt nicht dahin, wo er sagen kann, ich bin nun gerecht vor Gott. Wir sind alle da, wie die Gerechtigkeit im Alten Testament beschrieben wird, die eigene Gerechtigkeit wie in unflätigen Kleid. Ja, das Gesetz im Alten Testament zeigt ja den Menschen trotz Erhaltung, von Hunderten von Gesetzen kamen sie nie zum Ziel, was sie sagen konnten, jetzt ist Gott mit uns zufrieden. Und das beschreibt ja Paulus den Galatern. Das Gesetz zeigt uns eindeutig nicht, dass wir zu Gott durchdringen können, sondern dass wir Christus gebrauchen. Wir sehen dadurch, ich bin so hilflos, ich bin so immer im Minus, ich brauche Christus. Ich komme ohne ihn nicht weiter. Denn Christus konnte am Kreuz rufen, es ist vollbracht. Das für mich. Er hat die Gerechtigkeit, die Gott fordert, erfüllt. Und er ist vollbracht. Wir feiern ja im nächsten Jahr das 500-jährige Jubiläum der Reformation. 1517 hat Luther die Thesen an der Kirche in Wittenberg angeschlagen und damit eine große Reformation eingeläutet. Er quälte sich mit der Frage, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Er hatte scheinbar viele Schuldgefühle. Und es trieb ihn herum, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Er versuchte es mit endlosem Beichten. Melanchthon, sein Beichtvater, sagt mir, hör jetzt auf, das sind wirklich nur noch Puppensünden. Aber er fühlte sich schuldig. Er versuchte es durch Pilgerreisen, durch Selbstkasteiungen, durch Ablassgebühren, durch viele gute Werke. Und merkte, ich kann Gottes Forderungen nicht zufriedenstellen. Ich habe keinen Frieden mit Gott. Und niemand in der Kirche konnte ihm helfen. Das war seine Not. Und dann, durch das Studium vom Römerbrief, gab es bei ihm den Durchbruch. Auf einmal erkannte er Luther, nicht du musst Gerechtigkeit erfüllen, nicht du musst gerecht sein, das kannst du nicht, du bist Sünder. Sondern Christus ist an deiner Stelle, hier am Kreuz von Golgatha, zur Gerechtigkeit geworden. Er hat es vollbracht, er ist da. Und das dürfen wir ihn anmalen. Das erkannte Luther. Und das war für ihn eine Riesenbefreiung aus allen religiösen Bemühungen auf. Und das gab so richtig den Durchbruch wirklich zur Reformation. Die Leute litten unter Schuldgefühlen. Sie litten unter dem Druck, sie müssen jetzt dies und das. Sie schrien nach einem gnädigen Gott. Heute ist es ein Stück anders, der Mensch fragt nicht mehr, wie kriege ich einen gnädigen Gott, sondern wie kann ich Gott erleben? Wie beweist er mir sich? Wir sind da in einer ganz anderen Kultur. Aber Luther erkannte, Gott hat wirklich die Gerechtigkeit für mich erfüllt. Und das gab der Durchbruch. Er wurde frei. Menschen, Massen kamen zum Glauben und es gab die Reformation. Christus ist auch deine Gerechtigkeit. Du musst nicht gerecht werden, kannst nicht. Bleibst immer im Minus. Wir können Gottes Gesetz nicht erfüllen. Das hat Christus ein für alle Mal getan. Darum, Christus ist das Gesetzesende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Vertrauen heißt das. Ein drittes, die Heiligung, oder man kann es auch übersetzen mit Heiligkeit, wird uns verliehen. Das Wort heilig verstehen wir vor allem im Synonym vollkommen und lehnen es gerne intuitiv in Bezug auf unser Leben ab. Wir fühlen uns ganz und gar nicht vollkommen, sondern hilfsbedürftig. Wenn ich fragen würde, wer von euch ist ein vollkommener Christ? Sagt er, komm, wir sind nicht extrem. Aber jetzt müssen wir das Wort heilig mal vom biblischen Kontext aus betrachten. Was meint dann heilig? Es meint nicht so sehr fehlerlos und vollkommen, sondern ausgesondert. Allein für Gott gebraucht. Und in dem Sinne sind wir Heilige, wie es oft in den Briefen an uns Christen geschrieben sind. Nicht, weil wir fehlerlos oder vollkommen sind, sondern weil wir allein für Gott zur Verfügung stehen, wie es Römer 12, 1 und 2 auch beschreibt. Im Alten Testament gab es im Tempel vollkommene, heilige Geräte, Pfannen, Deckeln, Gabeln, Messer, die waren heilig. Die waren doch menschliche, irdische Werkzeuge. Wie konnten sie heilig sein? Warum? Sie wurden nur für den Tempel, für den Gottesdienst gebraucht. Und darum waren sie heilig. Mit denen wurde nichts anderes gemacht, sondern allein nur der Tempeldienst. Und genau so sieht das das Neue Testament für uns. Wir sind für Gott ausgesondert. Wir sind für Gott da. Er hat Verfügungsrecht über mich und darum sind wir heilig. Und so können wir die Heiligung in einer objektiven Seele. Hier in unserem Vers in 1. Korinther 1,30 ist die objektive Heiligung gemeint. Es ist durch Jesus uns geschenkt. Wir sind grundsätzlich auf dem Fundament der Heiligung vor Gott hingestellt. Jesus war sündlos. Er war vollkommen. Er war heilig in dem Sinn. Und Gott schaut uns jetzt wie durch die Brille Jesus an, als wären wir das alles, was Jesus war. Das ist die Stellvertretung. Ich kann nicht heilig sein aus mir heraus. Ich bin es in Jesus eingehüllt. Und so ist uns die Heiligung geschenkt. Nur in ihm finden wir zum Beispiel ein freies und reines Gewissen. Ich kann es wohl abmurksen. Hitler und Nazis schergen, die hatten mit der Zeit keine Gewissensbisse mehr. Das kann man mit dem Gewissen machen. Am Nürnberger Kongress konnten sie sagen, nicht schuldig, wir haben nur Befehle ausgeführt. Andere Leute haben wieder ein beengtes, überspitztes Gewissen. Die machen sich an jedem Dingeli ein Gewissen. Aber 1. Johannesbrief, Kapitel 1, beschreibt uns, durch das Blut Jesu sind wir reingewaschen. Heilig. Da dürfen wir ein freies Gewissen haben. Da dürfen wir aufatmen. Er ist der Fürsprecher vor dem Thron Gottes mit seinem Blut, das er für uns vergossen hat. Das ist die grundsätzliche objektive Heiligung. Und jetzt gibt es aufgrund dessen eine subjektive Heiligung. Die wird uns zum Beispiel in Hebräer 12, Vers 14 geschrieben. Dort sagt der Schreiber, denn ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Ja, ist sie jetzt geschenkt oder muss ich sie machen? Weil sie mir geschenkt ist, weil sie mir die Grundlage habe, bin ich ein Königskind. Und weil ich das bin, lebe ich auch als Sohn Gottes. Das ist dann die Konsequenz und die logische Folgerung. Und je nach unserer Situation sind wir in dieser Schule. Gott nimmt uns in die Schule und nimmt uns in seine Erziehung. Im gleichen Kapitel, wo da steht, dass ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen, sagt der Schreiber, denn wenn der Herr liebt, er liebt uns, denn er zieht er auch mit Strenge. Luther übersetzt so ein bisschen das markante Wort, denn züchtigt er. Aber es ist besser umschrieben, er liebt er mit Strenge. Und da muss ich sagen, gerade bei der Vorbereitung, auch in dieser besonderen Liebe und erziehenden Art Gottes bin ich im Moment stark einbezogen. Letzten Montag war ich beim Akustiker wegen meinen Hörgeräten, auch wegen Ringleitung und so weiter, weil ich in den vergangenen Monaten gemerkt habe, besonders in Vorträgen, Predigten und Seminaren, wenn ich voll auf das Gehör mit der Technik angewiesen bin, dass ich es einfach sehr schlecht verstanden habe. Und ich dachte, ich hoffe, das ist die Technik. Da kann man ja noch etwas ändern und verbessern. Und scheinbar habe ich es mit Lippenablesen kompensiert, dass ich intensiv trainiere, dass ich gemeint habe, das Gehör ist gleich geblieben, die Technik ist irgendwie nicht ganz richtig. Und da kam die Stunde der Wahrheit, der Akustiker fand heraus, durch Hörtest, Verständlichkeitstest, bei mir sind wieder in der letzten Zeit Frequenzen weggefallen. Nicht mehr dadurch die Tumore, die ich an den Hörnerven habe und die Durchblutung verhindern. Und das heißt, was wegfällt, kann nicht durch Technik ersetzt werden. Gerade in der Verständlichkeit hatte ich nur noch 10% der Wörter verstanden. Alle anderen meinte ich, ich höre sie, aber ich gab falsche Dinge an. Das Hirn kam aufgrund des Gedächtnisses und sagt, das tönt wie das, es könnte das sein. Und dann sagt man so etwas. Anstatt Mutter sagt man Butter. Ah, es stimmt nicht, es kamen zwei verschiedene Dinge. Ja, dann war wieder klar, es schaut für die Zukunft nicht so gut aus. Ich muss mit Lippenablesen weiter trainieren, aber mit der Technik komme ich an Grenzen. Und das sind, weil Hörzellen absterben durch die mangelnde Durchblutung und verloren gegangene Nervenzellen, die regenerieren nicht mehr. Die kommen nie wieder zurück. Das ist leider eine medizinische Tatsache. Natürlich sind bei Gott alle Dinge möglich. Sie sind möglich. Ich vertraue ihm. Aber wenn keine positive Veränderung kommt und er schenkt in seiner Gnade, dann muss ich mich den Realitäten stellen. Und sagen, Herr, wenn du das in der Liebe Gottes als Pädagogik gebraucht, wie viele andere Gestalten im Alten und Neuen Testament, dann will ich deinen Willen erfragen und respektieren. Ja, diese Pädagogik, wenn der Herr liebt, den zieht er mit Strenge, es ist ein biblisches Wort. Es geht ja immer durch diese Erziehung, dass wir noch näher zu Gott kommen. Wenn wir materielle Dinge verlustig gehen, dann merken wir umso mehr, Geistliches ist jetzt gefordert. Ich brauche die Nähe Gottes. Das ist die Erziehung Gottes. Aber ehrlich gesagt, das muss immer stark verarbeitet werden und von Gott angenommen werden. Manchmal denke ich auch ein Stück weit, Herr, liebe jetzt auch ein bisschen andere Menschen, nicht nur mich. Ja, Gottes Pädagogik erzieht uns näher zu ihm und da wollen wir miteinander den Weg gehen. Sie dürfen auch nächsten Dienstag, wenn wir Gebetsabend haben, mitkommen und mitbeten. Ich möchte herzlich dazu einladen, miteinander die Liebe Gottes erkennen und für die Pädagogik, für die Erziehung, füreinander beten, dass wir die Schule Gottes richtig verstehen. Ein letztes wird uns beschrieben, durch seine Erlösung sind wir befreit. Er ist uns gemacht zur Erlösung. Gott will freie Menschen haben. Sklaventum und Knechtschaft waren schon immer, auch im Alten Testament, entwürdigend. Und sie sind nicht da im Reich Gottes. Im Reich Gottes sind freie Menschen. Darum war das eine schreckliche Sünde, die Sklaverei im 18. und 19. Jahrhundert. Sogar im Namen Gottes wurde das ausgeführt. Schlimm, Menschen so entwürdigt zu haben. Und leider sind wir ja oft auch als Christen manchmal recht unfreie Menschen. Wie viel Not herrscht auch bei Christen, dass sie sich nicht frei fühlen, gebunden sind an Dinge, die sie letztlich ablehnen. Auch Freiheit ist ja für uns Schweizer das große Gut. Und da wollen wir dabei bleiben und wissen, es ist wertvoll und zu verteidigen. Es wird ja auch gerne enorm politisch ausgeschlachtet, weil der Mensch will frei sein. Wie viel mehr wir als Christen. Und da sagt Paulus den Ephesern, in Christus Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Der Preis für meine Freiheit ist das Blut Jesu. Es bleibt das Blut Jesu. Warum? Weil schon 5. Mose sagt, das Blut ist das Leben. Ist logisch. Ich kann kerngesund, vollständig sein, aber wenn das Blut abgezapft wird, ist das Leben weg. Also Blut und Leben sind ein Synonym und gehören zusammen. Und weil Christus sein Kostbarstes gab, eben das Leben, das Blut, sind wir an seiner Stelle frei. Wir waren auch Sklaven. Wir werden das dann noch betrachten in der neuen Predigreihe, wer ist der Mensch? Er hat uns freigekauft, auch im Sklaventum von früher. Menschen konnten aus der Sklaverei herausgekauft werden. Selbst hatten sie kein Geld dafür, darum blieben alle versklavt. Meistens Einzelne konnte mit einem Preis freigekauft werden. Und Christus hat uns losgekauft von der Sünde durch sein Blut. Denn Hebräer 9 sagt, ohne Blutvergießen geschieht keine Erlösung und Sündenvergebung. Ja, wir sind frei durch das Blut Jesu und das möchten wir ganz neu in Anspruch nehmen. Wir haben es letzten Sonntag auch mit dem Abendmahl wieder neu dokumentiert. Wir sind nicht nur freie Schweizer, sondern wir sind Christus in der Freiheit Gottes. Und da möchten wir ihn wieder dazu einladen. Fühlst du dich unfrei? Vielleicht ist es eine Möglichkeit, auch heute das Gebet von den Seelsorgern, die dahinter stehen, in Anspruch zu nehmen und miteinander die Bindung ablegen, sei es psychisches oder körperliches oder irgendwas, und erleben dürfen, frei. Ich denke, es gibt kein schöneres Gefühl, als so durchatmen zu können und sagen, ich bin frei. Darum wollen wir ja auch als Schweizer das sehr verteidigen. Ja, Christus ist uns gemacht zu vielem. Sind Sie das sicherlich bewusst? Er heißt, er ist uns gemacht. Es ist uns geschenkt. Und es liegt in ihm. Paulus muss es den Kolossen schreiben, Kolosser 2, Vers 3. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit. Hast du Christus, dann ist dir das alles erschlossen. Und darum haben wir in ihm volle Genüge. Interreligiöse Erfahrungen gibt es in dem Sinn nicht. Andere Götter können das nicht anbieten. Aber Christus bietet es uns an. Und der Heilige Geist leuchtet das aus wie diese Scheinwerfer. Jesus sagt ja selbst in Johannes 14, der Heilige Geist zeugt nicht von sich selbst, sondern verherrlicht Christus. Er strahlt uns Christus aus und zeigt, in ihm ist wirklich alles geschenkt. Und somit bleibt es, der Heilige Geist ist in der größten Offenbarung, indem er den verherrlichten Christus zeigt. Er scheint uns Christus. In ihm sind wir gemacht. Und dann noch ein weiteres, es gehört alles zusammen. Ich kann nicht sagen, hier entnehme ich Erlösung und da Heiligung, da Weisheit, da Gerechtigkeit. Es gehört alles zusammen. So wie im Alten Testament das Opferlamm nicht zerstückelt werden durfte, es musste ganz gegessen werden, so gehört im Neuen Testament alles in Christus zusammen. Und er hat es uns gegeben. Es ist Gnade. Wir haben es nicht erwirtschaftet. Wir können es nicht fordern. Wir können es aus Gnade mit leeren Händen annehmen. Und darum wollen wir mit der Gemeinde im Thron Gottes in Offenbarung 6 wirklich ausrufen, das Lamm, das erwürgt ist. Und das Gott erkauft hat mit seinem Blut, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre, Preis und Lob. Das ist Jesus Christus, uns gemacht zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Ich will noch beten. Ja, ich danke dir, Herr, dass du bist in die Welt hineingekommen, der Weg gegangen bist ans Kreuz, bis hast du rufen, es ist vollbracht. Wir aus uns raus haben keine Chance. Wir erreichen das Ziel nie. Wir leben immer im Minus ohne dich. Aber in dir ist uns das alles geschenkt. Herr, öffne unsere Herzen. Schenk, dass wir frei gehen, dass du Platz bekommst. Öffne unsere inneren und äußeren Augen, dass wir das erfassen, erkennen und als christusbewusste Menschen heute in den Alltag gehen. Frei und erfüllt in ihm. Herr, du weißt auch unsere Sehnen danach, schenk du das. Amen.